Lieber Vater, wie wunderbar ist es, auch diese Texte, denen nochmal nachzudenken, zu singen. In den Liedern lassen sie sich leicht singen, oft sind wir in unserem Alltag ganz woanders. Danke, dass du uns prägen kannst, sodass das auch unsere Herzenslieder im Alltag werden. Dass du als dieser liebende Vater, der alles im Blick hat für uns, all unsere Sorgen und Nöte, all die ganze Welt, dass wir das erkennen. Wir sind in deiner Hand, wir sind nicht irgendwo ziel- und planlos im Universum, sondern du sorgst für uns. Auch gerade heute am Ende Dankfest, dass wir das wissen, wir sind in deiner Hand und du weißt, was wir brauchen und du sorgst für uns. Und auch heute kannst du uns einen Gedanken, ein Wort einfach mitgeben für unser Leben, der uns hilft, an dir zu bleiben, zu wachsen und einfach zu dir unterwegs zu sein, gemeinsam mit vielen anderen, auch hier in Dresden, auch hier in dieser Gemeinde. Amen. Ja, vielen Dank dem Lobpreisteam. Bevor ich gleich noch was zur Predigt sage, ganz kurz ein paar einleitende Bilder und Gedanken. Warum bin ich überhaupt hier? Ich war zwar schon ein paar Mal hier, aber nicht jeder kennt mich ja. Also ich heiße Werner Dietzel und ich habe eine Frau und drei Kinder, die schon erwachsen sind. Das seht ihr hier einfach an dem Bild. Die wohnen ganz woanders, die wohnen mehr im Norden oder Holland. Wir wohnen inzwischen in Oberfranken seit 2020, hat sich bei uns sehr viel verändert. Und im Zuge dessen haben wir auch euch kennengelernt als Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier Simon und Salia Zeit haben zuzuschauen im Livestream, aber Kersten hat geschrieben, Kersten Pfund, sie werden im Livestream zuschauen. Wir grüßen euch alle, wo ist überhaupt die Kamera da hinten wahrscheinlich irgendwo, die im Livestream auch zuschauen. Das ist wichtig. Deswegen bin ich auch hier von der Missionsgemeinschaft Weltweiter Einsatz für Christus. Es ist uns wichtig, mit Gemeinden zusammen einfach weltweit unterwegs zu sein, damit das, was Simon vorhin gesagt hat, diese Ernte eingebracht werden kann. Und deswegen ganz kurz, also das bewegt einen natürlich, Frau und Kinder zu haben. Wir sind 2020 in den Süden gezogen. Wir hatten vorher in Zentralasien Gemeindegründung einige Jahre gemacht, waren dann in Norddeutschland fast 20 Jahre mit verschiedenen Gemeinden unterwegs. Es ist also ein überregionaler Dienst und das hat sich jetzt nach Süd-Südosten verschoben. Und dann kam ja Corona, viele Gemeinden haben gar nichts gemacht und von daher Neuanfänge in Corona-Zeit waren schwierig. Deswegen ist es umso schöner, dass wir auch über Simon und Salia und Kersten und Eva Pfund euch auch kennengelernt haben und seither auch gemeinsam unterwegs sind. Von daher hoffe ich auch, dass ich mir Dirk noch ein paar Namen merke in Zukunft, von hier auch. Was ich euch auch sagen will, ich habe mit Rainer, euren neuen Pastor, mit der ganzen Familie ja hier sitzt, auch telefoniert im Vorfeld, habe mich sehr gefreut. Es erscheint mir einfach ein Mensch zu sein, den Gott hierher geführt hat mit seiner Familie. Aber ich habe vorher gerade gesagt, wir fühlen mit euch mit, denn diese Umstellung nach Deutschland ist nicht einfach. Und die Familie, die ihr hier seht, die macht das ähnlich durch. Das ist eine Familie, die war über 10 Jahre dort, wo Simon und Salia jetzt sind, in diesem Projekt mit Lucy, auch in der Leitung mit. Und die sind berufen worden als Wegleiter für Deutschland ab 2023. Die sind jetzt im Sommer erst auch umgezogen. Und es ist nicht einfach, auch für die Kinder, diese Wechsel, alles loszulassen. Das war ihr Herzblut, dieses Projekt mit Lucy. Da lebt man nicht nur einfach und 8 Stunden arbeitet man, dann geht man heim, sondern man ist mit Herz und Verstand komplett da. Und jetzt diese Umstellung auf Deutschland, Wegleitung, da kommen ganz viele verschiedene Dinge auf sie zu, neue Leute kennenlernen. Deswegen, wenn ich an Stefan und Madeleine Bartel denke, denke ich auch an euch hier in der Gemeinde, diesen Einstieg. Ich habe hier nochmal hingeschrieben, wir suchen auch immer wieder dringend Mitarbeiter in Deutschland, in unserer Zentrale. Wir könnten einen Finanzfachmann gebrauchen. Ich sage das immer mal wieder in Gemeinden, weil manchmal weiß man jemand, der einfach eine Fachkraft ist und der sagt, ach, ich kann ja nichts machen. Dabei würde er eine super Ergänzung sein in unserem Team in Eppstein oder auch für Öffentlichkeitsarbeit. Also da gibt es immer wieder auf unserer Homepage Infos oder in diesen Zeitschriften. Ich habe hinten ein bisschen mit Infomaterial ausgelegt. Nehmt euch bitte gern reichlich mit. Gibt eine Zeitschrift, wo auch Kersten und Eva Pfund und auch Simon Salia immer wieder Anliegen auch reinschreiben oder Berichte von unseren Mitarbeitern. Aktuell findet ein Kandidatenkurs in Eppstein statt. Nur ganz kurz, müsst ihr euch jetzt nicht alle merken. Aber dass ihr mal seht, was für Leute werden heute auch noch gerufen. Wir haben vorhin ja diesen Vers gehabt, betet, dass Mitarbeiter sich rufen lassen und in die Ernte gehen. Da haben wir eine Familie mit 3 kleinen Kindern, die werden Richtung Mexiko gehen. Dann haben wir eine mit ungefähr 50 Jahren, die wird nochmal einen kompletten Wechsel machen Richtung Zentralasien, noch einen neuen Dienst, ist auch ein Schritt, eine aus der Schweiz, die in die Sahelzone geht. Und links oben eine, die ist verheiratet und wir hoffen, ihr Mann kommt auch noch dazu. Die arbeitet in Eppstein in der Zentrale mit, hat eine theologische Ausbildung gemacht und will junge Mitarbeiter begleiten. Ganz verschieden, Gott, wenn Gott ruft und du gehst, bist du auf der richtigen Spur. Wie alt oder wie jung oder verheiratet oder Kinder, das ist kein Problem, kein Hindernis auch. In Deutschland haben wir an verschiedenen Stellen auch Möglichkeiten, wenn einer sagt, auch ich kann auf keinen Fall ins Ausland gehen, kein Problem. A, hier in Dresden ist der Start, fang hier an, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Da gibt es bestimmt ganz viele Möglichkeiten, die euch gesagt werden können von den Leitungen. Da hinten gibt es viele Bilder, die können euch sagen, wo werden noch Leute gebraucht. Aber wenn man auch sagt, Mensch, ich habe auch ein Herz, vielleicht mal ein, zwei Jahre reinzuschnuppern in so eine Arbeit mit einer Migrantengemeinde direkt. Da haben wir zum Beispiel in Schenefeld, im Raum Stuttgart, in Frankfurt Möglichkeiten, dass man auch mal das besuchen kann, kennenlernen kann, um vielleicht dann auch hier in Dresden wieder weiterzumachen. Also das sind Möglichkeiten, auch wo wir als Missionswerk und Gemeinde zusammen dranbleiben können und helfen können. Unsere Zentrale ist eben in Eppstein bei Frankfurt. Da braucht es auch immer wieder Leute, Fachkräfte. Ihr könnt mal auf die Homepage gehen, da findet ihr verschiedene Angebote, Gebetsanliegen. Ich biete auch immer so ein Zoom-Gebet an. Am 12.10. da wird ein Mitarbeiter live berichten, der in Kuba einen Dienst hat. Also das gibt immer wieder interessante Aspekte weltweit. Ich habe ja auch mein weltweit Missionstalar auch dran. Bezüglich Erntedank ist mir eine Sache noch aufgefallen. Das ist etwas, was uns als Missionswerk auch sehr bewegt hat. Das sind Mitarbeiter, die in der Türkei ums Leben gekommen sind. Man spricht ja oft so, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das heißt, da wächst was, entsteht was. Und das war vor 15 Jahren ist in der Türkei der Tillmann Geske und zwei türkische Brüder umgebracht worden, als sie in Malatya dort einfach dienten, Bibel übersetzt haben, mit Menschen ins Gespräch kommen wollten. Da war jetzt eine Feier, 15 Jahre, es ist immer noch wach, hat ganz viel ausgelöst, auch die Botschaft seiner Frau, ich vergebe den Mördern meines Mannes. Das war für die islamische Welt in der Türkei ein Riesenzeugnis, hat ganz viel ausgelöst. Und auch wenn Ängste da waren, wird es uns auch so gehen als Christ, wenn jemand weiß, ich bin Christ, ist, und das wollte ich einfach sagen, wirklich Frucht auch entstanden dort. Menschen sind weiter dran geblieben an Jesus, die Gemeinde ist gewachsen in verschiedenen Kreisen. Es ist nicht immer alles einfach gewesen, aber es geht weiter. Dort, wo Menschen sich einbringen in Gottes Reich, da entsteht auch Frucht. Deswegen nehmt euch nachher einfach mal Infomaterial mit. Das ist wichtig, oder redet einfach, ich bin noch da, bis der Letzte die Tür zuschließt. Können wir also gern miteinander in Kontakt kommen. Für heute dachte ich einfach mal, ich füge noch ein paar Sachen zu eurer Ernte auf der Bank dazu. Ein paar Früchte. Drei Tipps für Gottes Erntedankfest. Ich wusste ja gar nicht, wie ihr das hier feiert oder ob ihr was Großes macht oder so. In manchen Gemeinden ist dann alles hier voll und man fragt sich nachher, was machen wir jetzt mit den Sachen? Ich glaube, da kann man sich eine gute Suppe noch kochen von euren Sachen. Gottes Erntedankfest, drei Tipps, damit Gottes Erntedankfest gelingt. Gott möchte auch ein Erntedankfest feiern. Obst und Gemüse, es ist ja ein Wahnsinn, was es an verschiedenen Sachen gibt. Da könntet ihr aus Brasilien wahrscheinlich noch ganz andere Sachen berichten, die wir noch nie hier gesehen haben, die wohlschmeckend sind oder auch ganz anders schmecken, als wir es hier in Deutschland kennen. Für Gott ist es wichtig, als unser Vater, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Das haben wir vorhin auch in der Einleitung vom Rainer schon gehört. Das ist auch wichtig. Aber es gibt noch ein höheres Ziel. Und das sind Menschen. Menschen. Da gibt es ja auch Früchtchen bei den Menschen manchmal, kann man sagen. Gott möchte diese Menschen ernten. Er möchte sie wieder bei sich haben. Denn sie sind nicht bei ihm. Dankbar dürfen wir das genießen und bei all dem, was wir essen, immer wieder dran denken, das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche in unserem Leben ist Gottes Erntedankfest, damit am Ende dieser Zeit Menschen bei ihm sein dürfen und jetzt schon einen neuen Sinn in ihrem Leben finden dürfen. Und es gibt ja Hobbygärtner. Der Kersten Pfund, der jetzt vielleicht zuschaut, ist ja auch so, hat eine grüne Hand. Ich weiß nicht, ob es die linke oder die rechte ist. Aber der arbeitet ganz viel im Garten in Eppstein und freut sich, wenn was wächst und Früchte. Und diese Hobbygärtner, die haben ganz viel Tipps. Wie werden die Tomaten noch schneller reifer und noch größer und noch roter oder die Riesenkürbisse vielleicht oder irgend sowas. Hobbygärtner haben vielen Tipps. die Frage, was ist ein Tipp? Was sind drei Tipps, damit Gottes Erntedankfest auch gelingt? Und vielleicht ist ein Tipp für dich auch heute dabei. Was muss geschehen jetzt hier bei uns, damit am Ende Gott eine reiche Ernte einfahren kann? Und der erste Gedanke ist säen. Es muss erstmal gesät werden, damit eine Ernte entsteht. Lass das Recht auf dein Leben los, habe ich mal hingeschrieben. Ich werde es gleich noch ausführen, aber ich habe mal hier zwei Samenpackungen mitgebracht. Cherry-Tomaten-Idyll und Stabtomate St. Marzano. Die habe ich nicht geerntet dieses Jahr. Der Same ist nämlich noch hier drin. Und das könnte ja sein, dass du sagst, ich will ernten als Gärtner und dann hast du jetzt diese Päckchen Samen gekauft und dann ist August und die anderen erzählen schon von ihren tollen Tomaten im Gewächshaus oder im Garten und du sagst, ja, bei mir ist noch nichts gewachsen. Schau mal an hier, warum wächst denn da nichts? Und du hast die Dinge auf der Vitrine im Wohnzimmer ausgestellt und da steht so drauf, tolle Solanum Lycopersicum, Premium-Qualität, aber da ist ja nichts gewachsen. Dann sagt einer, du hast doch gar nicht gesät. Du hast doch nicht gesät. Ist natürlich idiotisch, aber es könnte sein, dass wir das manchmal mit unserem Leben machen. Dass wir so einen schönen Samen anschauen und uns darüber freuen, wie toll das ist, so in der Vitrine zu haben und uns wundern, dass keine Frucht entsteht, weil wir das Säen vergessen haben. Was für ein schöner Same. Jesus gibt hier einen ganz wichtigen Tipp. Ich lese mal die Verse aus Johannes 12. Da sagt er, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn das Weizenkorn stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn es in der Packung bleibt, im Regal, kann man es schön anschauen, aber es bringt keine Frucht. Und dieses Prinzip sagt der in einer Situation in Johannes 12, wo er vor Augen hat, dass er selber dieses Weizenkorn bald sein wird, das sterben werden muss. Johannes 12, wenn wir das lesen, die Situation, es war das Passafest vorangegangen. Jesus ist gesalbt worden von Maria zur Ehre, hat ihr ganzes in Vermögen investiert, um Jesus zu ehren. Dann kommt dieser triumphale Einzug in Jerusalem, wo sie alle sagen, Hosianna, Hosianna, den König Davids. Und dann kommen auch noch einige Griechen zu dem Fest, die sagen, wir wollen Jesus sehen. Kommen sie zu Philippus und sagen, wir wollen Jesus sehen, bring uns hin zu ihm. Und in dem Moment erkennt Jesus, jetzt ist der Punkt. Ich kann mich entscheiden, ein Same zu bleiben, der gut angesehen wird. Ich könnte jetzt in Jerusalem das Volk beeinflussen und sagen, mach mich doch zum König. Ich bin der, der bei allen beliebt ist. Ich habe euch Brot gegeben, ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht, Essen, Trinken. Macht mich zum König und ihr werdet ein gutes Leben haben. Wir arbeiten auch noch am Römerproblem. Das hätte Jesus jetzt machen können, aber in dem Moment wird ihm das bewusst, deswegen sagt er diese Sätze. Ich bin nicht gekommen, um groß rauszukommen, um mein Leben zu schonen, sondern ich muss sterben, weil sonst Gottes Erntedankfest ausfällt am Ende dieser Zeit. Jesus weiß, ich muss mein Leben loslassen, damit das Ziel erreicht wird. Und da habe ich noch einen Vers aus Hebräer 12, Vers 2, der das nochmal deutlich macht. Da heißt es, wir sollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und jetzt kommt die Begründung. Warum konnte Jesus dieses Prinzip leben? Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes Seite. Und dann wird die Ermutigung an uns, wenn wir Gefahr laufen, müde zu werden in unserer ganzen Nachfolge. Lasst uns auf dieses Vorbild Jesus schauen. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. In dem Moment ist ihm viel durch den Kopf gegangen. Er weiß jetzt endlich Griechen, die Welt fragt nach mir. Die Welt fragt nach dem Sinn in ihrem Leben. Jetzt ist der Punkt, wo ich sterben muss, wo ich loslassen muss und nicht mich daran erfreuen kann, dass alle mich lieb haben. Jesus entscheidet sich dafür, loszulassen, sein Leben als Same in diese Erde zu geben. Und wisst ihr, ich glaube, in dem Moment hat er uns hier vor Augen. Er freut sich, er sieht diese reiche Ernte am Ende der Zeit, er sieht uns vor Gottes Thron. Und deswegen sagt er Ja zu diesem Loslassen, Sterben und nicht jetzt mal schnell eben noch alles Gute für mich mitnehmen. Weil er das Ziel vor Augen sah. Und da dürfen wir uns freuen, dass er auf uns geschaut hat. Er hat dich und mich vor Augen gehabt und hat deswegen losgelassen und hat sein Leben in den Tod gegeben. Jesus spricht erstmal von sich selber hier, wenn er diese Verse hier sagt. Sein Ziel war eben nicht, gesund bis ins hohe Alter, auch noch mobil zu sein und beliebt bei allen zu sein und ab und zu mal eine Pauschalreise zu machen. Das war nicht sein Ziel. Jesus wusste, ich bin gekommen, um zu sterben. Aber er musste immer festhalten an diesem Ziel. Und das hat ihm geholfen, aufs Erntedankfest im Himmel zu schauen. Was für Menschen aus allen Nationen werden dort vor Gottes Thron sein, weil dieser Weg von mir zum Ende gegangen wird, weil ich loslasse, weil ich nicht in der Packung bleibe, sondern weil ich mich säen lasse. In Philipper 2, Vers 5 bis 11 lese ich jetzt nicht, da wird das nochmal so beschrieben, das Loslassen fing in der Ewigkeit an. Jesus, der Gott gleich war, hielt es nicht wie ein Raub fest. Jetzt geht's mir gut, jetzt will ich es auch so haben, den Lebensstandard wollen wir ja alle halten, bloß keinen Wohlstandsverlust, das sind ja alles Themen, die wir gerade in unserer Gesellschaft haben. Jesus hatte den absoluten Wohlstand beim Vater, aber er hielt nicht dran fest, weil dann wäre er ein toller Gott im Himmel gewesen, eine Tomatensame in der Vitrine, sondern er hat alles losgelassen. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ist Mensch geworden gleich wie wir, hat das ganze Elend dieser Welt, was wir auch zum Teil durch die Medien vor Augen sehen, auch gesehen die ganze Zeit, hat es mitgemacht, nicht von oben herabgeschaut, sondern ist reingestiegen. Bis zum Tod am Kreuz ist er gehorsam geworden. Und darum, heißt es dann am Ende, hat Gott ihm den Namen gegeben, haben wir vorhin im Lied auch gesungen, der über alle Namen ist, den alle Nationen anbeten werden, weil er diesen Weg gegangen ist, damit Gottes Erntedankfest am Ende der Zeit gelingt. Aus allen Nationen werden Menschen bei ihm sein. Alles andere wäre ein Weizenkorn im Regal gewesen. Jesus verzichtet, er lässt die Herrlichkeit los, er gibt sein Leben hin. Er ist nicht wie heute manche Menschen, die gute Tipps geben, auf was wir alles verzichten sollen, aber selber hat man den Eindruck, wahrscheinlich werden die nicht verzichten, sondern er ist den Weg gegangen und hat selber verzichtet. Jesus verzichtet, und wenn du und ich davon profitieren, uns mit hineinnehmen lassen wollen, dann gilt dieses Prinzip eben genau auch für uns. Das ist der erste Tipp für Gottes Erntedankfest. Lass das Recht auf dein Leben los. Und du, das kann ganz verschieden ausschauen bei dir. Es kann sein, dass du einfach unabhängig sein willst und sagst, ja gut, Jesus gestorben, glaube ich alles, aber ich will schon meinen Alltag, Leben, Karriere, Familie selber gestalten. Du lässt dir da auch nicht reinreden. Du weißt, wie du deine Zeit verbringst. Wenn hier Leute gebraucht werden, hier und da für bestimmte Dienste, sagst, gibt es bestimmt andere, weil ich habe schon was vor. Deine Zeit ist heute ein wesentlicher Faktor, glaube ich, um Menschen von der Liebe Jesu zu überzeugen, ihnen Zeit zu geben. Wie viel Zeit behältst du für dich? Bist du freier Mitarbeiter von dir selber und teilst deine Zeit komplett ein? Oder fragst du Jesus, wo kann ich meine Zeit auch in die Erde stecken, säen, loslassen, damit andere davon profitieren? Da gibt es Dienste in der Gemeinde, in der Mission, ganz praktische Arbeit. Frag dich das. Du kannst deine Sexualität, deine Wünsche, deine Bedürfnisse alle selber erfüllen, gestalten, planen. Wie hoch dein Wohlstand sein muss, wie viele Beziehungen du haben willst, letztlich wird dir wahrscheinlich kein anderer da reinreden von der Gemeinde oder sonst was. Es sei denn, du willst das. Man drückt entweder Augen zu oder man weiß es gar nicht. Unabhängig sein zu wollen, ist ein Ding, was, ich glaube, den Deutschen oder wahrscheinlich auch den Brasilianern letztlich ganz stark im Blut liegt. Ich merke das bei meiner Mutter, die ist jetzt Pflegestufe 2, braucht viel Hilfe, aber sie will unbedingt noch alles selber machen, selber schaffen, bloß nicht helfen lassen. Sie will das nicht erkennen, sich helfen zu lassen, dass das notwendig ist, weil ich glaube, das steckt in uns drin, wir wollen Herr unseres Lebens sein. Ich will meine Entscheidungen selber treffen, wo ich hingehe, was ich esse, wie ich es mache, und lässt mir keiner reinreden. Und deswegen ist das eine schmerzliche Entscheidung, wenn ich dieses Prinzip von Jesus auf mein Leben anwende. Ich weiß nicht, wie ihr Christ geworden seid, wie ihr irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt habt, ob euch das da bewusst war. Aber spätestens, wenn du Bibel liest, wenn du Jesus kennenlernst, wirst du entdecken, das ist das Prinzip, damit Gottes Ernte dankfest gelingt, damit Frucht entsteht. Lass immer mehr von dem los, was du eigentlich in deinem Kopf hast, was du willst, was normal ist, was vielleicht auch nicht mal Sünde ist. Ein Fußballspiel zu schauen und so, das alles gut. Die Frage ist, was will Jesus von dir in diesen verschiedenen Bereichen? Will er, dass du da loslässt? Und es kann auch ganz fromm ausschauen. Das kann Missionare betreffen, Pastoren, Mitarbeiter in der Gemeinde. Man will auch nicht zugeben, wo man Fehler macht. Man will schon gut dastehen, auch in der Gemeinde, auch im Missionswerk, auch vor anderen Leuten. Und man will nicht eigentlich jemand sein, der auch mal Fehler zugibt. Dieses sein eigenes Leben festhalten, da geht es nicht nur darum, Geld zu scheffeln und andere Sachen. Es kann sehr wohl darauf sein, dass es auf deinen Ruf bedacht bist, was andere Menschen über dich sagen. Ja, nichts rauslassen. Political correct sein. All diese Dinge haben damit zu tun, dass ich eigentlich mein Leben weiterlebe, obwohl ich hier in die Gemeinde gehe, obwohl ich Christ geworden bin. Und dann bleibe ich allein. Und ich wundere mich vielleicht, warum mein Leben fruchtlos bleibt. Warum sich das nicht auf andere auswirkt. Wir können in Deutschland sozial gut integrierte Christen sein und leben, ohne Frucht zu bringen, wenn wir nicht bereit sind, Dinge loszulassen, die unser Herr uns sagt. Wer Jesus einlädt, Johannes 1, Vers 12, wer Jesus aufnimmt, der wird Gottes Kind. Und das bedeutet aber, du setzt Jesus an das Lenkrad deines Lebens und er darf mehr und mehr bestimmen. Und die Frage ist, willst du das? Bist du bereit? Und je mehr, das ist ja ein Prozess, das geschieht, desto mehr wirst du entdecken, dass es dir besser geht, dass dein Glauben Sinn macht, dass du wirklich eine Freude in deinem Glauben, in dem Gebetsleben, in der Beziehung zu Jesus hast. Und je weniger du das machst, desto mehr erscheint dir das wie so ein Business, Sonntagmorgen oder bestimmte Dienste oder so, aber du bist eigentlich gar nicht mit dem Herzen integriert, weil du gar noch nicht gestorben bist, weil du gar nicht in der Erde bist. Mit Jesus gestorben und auferstanden sein, das ist so, dass du dann lebst. Das Weizenkorn bleibt allein in der Packung, es ist halt nur Tomate, Weizen habe ich keinen gehabt. Wenn es in die Erde gesät wird, stirbt es. Das schaut so aus, dass es weich wird, dass es sich verändert, dass es eine Wurzel nach unten treibt und einen Halm nach oben, dass es anfängt. Leben entsteht da, wo Stoffwechsel ist, wo Nahrung aufgenommen wird und wo etwas wächst. Wie ist das bei dir in deinem geistlichen Leben? Wo ist der Stoffwechsel? Wo kriegst du die Nahrung? Von dem Moment an, als du bewusst oder unbewusst Christ geworden bist, wie ist das weitergegangen? Hast du Wurzeln geschlagen nach unten? Wie sieht diese Wurzelzeit mit Gott bei dir aus im Alltag? Heute, 2022. Wie sieht das aus, dass du immer tiefer erkennst, was Gott von dir will? Wo sind die Zeiten oder die Wege, wie du das erfährst? Hast du Menschen, die dir da was sagen? Hörst du dir bestimmte Predigten auf YouTube an? Liest du regelmäßig bestimmte Bücher oder Bibel, wo du einfach tiefer in dich hineinschaust und tiefer kennenlernst, was eigentlich Gott will? In dem Moment hörst du auf, ein trockener Same zu sein, sondern dein Leben verändert sich. Das Problem ist, willst du das? Willst du dich verändern lassen? Willst du dich zerbrechen lassen? Hast du Angst, dass Gott was von dir will, was am Ende dir schadet? Oder vertraust du tatsächlich, wenn das Leben beginnt, wenn der Stoffwechsel beginnt, dass etwas Neues, viel, viel Schöneres mit deinem Leben passiert? Das ist die entscheidende Frage, die wir uns als Christen in dieser Zeit auch in Deutschland stellen müssen. Was bin ich bereit, loszulassen, säen zu lassen, damit Frucht entsteht? Das Weizenkorn wird weich und platzt auf, es verwurzelt sich. So kann am Ende eine Frucht entstehen. So kann Gott mein Leben gebrauchen, damit Menschen gerettet werden. wenn Menschen an meinem Leben sehen, da ist jemand da, der meint es gut, der versorgt ihn, der gibt ihm Frieden, der gibt ihm Freude, der gibt ihm eine Sicherheit. All das wird in Dresden gesucht. Sehen Sie es an meinem Leben, dass ich das in Jesus gefunden habe? Nur, wenn ich mich säen lasse, wenn ich loslasse, wenn ich Jesus an mir arbeiten lasse. Mit dem Loslassen und dem Sterben beginnt eben diese Beziehung und das Wachstum. Und das ist der zweite Punkt. Wachsen als Christ, lass dich von Jesus prägen. Ich lese die bekannten Verse aus Johannes 15, Vers 2 heißt es, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich glaube, sehr bekannte Verse für die allermeisten von uns hier. Der Weinstock ist so ein schönes Bild. Aber was macht der Weinstock mit dir? Gerade hier ein kleiner Ton hier. Was macht das mit dir? Wie bleibst du in diesem Jesus? Das Ziel ist eben Frucht. Das Ziel ist nicht ein großer Weinstock. Das Ziel sind nicht viele Blätter, sondern das Ziel ist Frucht. Und dafür gibt es ganz viel Arbeiten. Die können wir heute nicht alles erzählen, weil es kein Seminar über Weinstockbeschneidungsarbeiten sind. Aber da gibt es ganz viel zu tun, damit am Ende Frucht entsteht. Und das tut dem Weinstock nicht immer, als tut ihm oft weh. Da wird zurückgeschnitten, da wird angebunden. Und wir wollen doch frei sein. Und das ist die Frage, was meint das, dass Gott mit meinem Leben macht? Reinigen, beschneiden, anbinden, das sind alles so Sachen, die man vielleicht mit den Pflanzen macht. Aber wenn ich es auf mein Leben beziehe, halte ich mich da oft zurück. Und Jesus möchte mich an einer bestimmten Richtung binden und festmachen und ich ziehe zurück. Und ich will das nicht und ich lasse das nicht mit mir machen, weil ich mein eigener Herr bin. Jede Rebe, die an mir Frucht bringt, schneidet er zurück, damit sie mehr Frucht bringt. Zurückschneiden Gottes, wie erlebt ihr das? Wie erlebst du das, dass Gott in dein Leben hineinredet und dir bestimmte Dinge sagt, wo du lassen sollst oder andere, die du anfangen sollst, die du vielleicht im ersten Moment gar nicht willst? Lässt du das zu? Gewohnheiten, die dir nicht gut tun. Vielleicht wirst du zornig, vielleicht gehst du mit deinem Geld falsch um. Vielleicht bist du lieblos oder willst einfach groß rauskommen. Gott möchte dich prägen und er sagt uns durch sein Wort ganz, ganz viele Dinge. Lass das zu in deinem Leben und dann wirst du wachsen, nach und nach in die richtige Richtung, sodass Frucht entsteht. Und die Grundsatzfrage ist, vertraust du diesen Gott, wenn du das umsetzt, was dir wichtig ist von ihm, dass am Ende dein Leben zum Segen für viele Menschen wird, dass Gottes Erntedankfest im Himmel gelingt. Wir denken oft, alles geht von selber. Hobbygärtner wissen, nein, da gibt es ganz viel zu tun. Weinbergbesitzer wissen das noch mehr, was da alles zu tun ist. Beim Baby, ja, das Windel, das wird betuddelt ganz lange. Als menschliches Kind braucht ganz lange, bis es mal wieder selbstständig sein kann. Und manchmal denken wir, im Geistlichen geht alles von selber. Da sagt jemand, ja, ich werde Christ, ich möchte das auch. Gut, setzt sich da in Reihe 3, da ist noch frei. Und dann mach mal. Und ich glaube, das ist das Ding, Wachstum geschieht durch Begleitung, durch Jüngerschaft, können wir sagen, durch eine Schulung. Weltweit bei uns, höre ich das immer wieder von unseren Mitarbeitern, ich kenne das selber auch von Kirgisistan, es ist nicht so schwer, jemanden dazu zu bringen, Ja zu Jesus zu sagen. Vielleicht hier und da auch schwer, aber viele sagen dann Ja zu Jesus. Das Hauptproblem ist, dass die Menschen dann nicht weiter wachsen. Das Hauptproblem ist, dass sie nicht loslassen, nicht bereit sind, ihre Einstellungen zu ändern zur Ehe, zur Familie, zu verschiedenen Sachen, die in ihrer Kultur vielleicht anders geprägt sind, als sie von der Bibel her richtig sind. Und dann, was machst du dann? dann braucht es oft wirklich 1:1 Begleitung. Gestern Abend schrieb mir einer aus Hamburg-Schenefeld, sie haben jetzt eine iranische Familie, gleich mit 3 Generationen neu dazugekommen. Und es ist gut, dass da viel Streit ist in der Familie. Die wollen sich alle taufen lassen. Und er sagt, weil oft kommen die Leute und alles ist so aalglatt. Und man weiß gar nicht, was sollst du denen noch sagen. Aber hier ist ganz offensichtlich, es braucht Begleitung von Anfang an. Sie brauchen Hilfe im Umgang mit ihren Beziehungen, Stolz, Verletzungen, die dann da sind. Und da kannst du richtig arbeiten. Und das Problem ist, dass wir das in Deutschland oft nicht machen. In unseren Gemeinden geschieht das wenig, dieses 1:1 Begleiten, dass jemand für den anderen da ist und sagt, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dir auch dienen mit meinen Gaben. Wir sehen oft manche Sachen, die uns nicht gefallen oder uns stören, reden vielleicht auch noch mit jemand anders drüber, aber helfen vielleicht demjenigen nicht zu wachsen. Dann möchte ich euch stark ermutigen, euch prägen zu lassen und das zuzulassen. Und das kann keine Großveranstaltung leisten. Das kann YouTube nicht leisten. Das kann niemand leisten, der von irgendwo zu mir spricht. Es muss eine Begleitung da sein, 1:1. Das kann natürlich vielleicht per Zoom durch Gespräche und so möglich sein. Aber wir haben oft die Vorstellung, da kommt einer, der redet ganz toll. Billy Graham gibt es nicht mehr, Ulrich Barzani ist auch schon alt geworden, vielleicht gibt es ein paar andere. Und dann müssen es doch alle begriffen haben. Aber Leute, Wachstum geschieht nicht so. Wachstum geschieht im Kleinen. Sonst geschieht nur Blattwerk. Und die Frage ist, die ich euch dir jetzt stellen will, wenn der Weingärtner jemand ist, der die Rebe beschneidet, der sieht genau, Mensch, hier muss das hier weg, sonst bringt nur die ganze Wasser, die Triebe, die Kraft geht in das Holz und nicht in die Frucht. Für wen bist du so jemand hier in der Gemeinde? Kennst du Menschen, für die du so hineinreden kannst in das Leben, dass du sagst, lass das mal, das bringt dich eigentlich weg von der Frucht. Und andersrum, wer ist jemand für dich hier in der Gemeinde, der in dein Leben reinreden darf, der personifizierte Weingärtner ist, der dir mal sagen kann, Mensch, du machst so viel, richtig schön grüne Blätter, wo ist die Frucht? Überleg doch mal, vielleicht ist weniger mehr an manchen Stellen. Oh, da brausen wir vielleicht manchmal gleich auf. Was, da will jemand was in mein Leben reinreden? Ich möchte euch Mut machen, jemand zu suchen vielleicht, wo ihr den Eindruck habt, der ist mit Jesus unterwegs und lass dir da reinreden in dein Leben. Warum ist die Kirche oft so schwach im Westen? Weil genau das da ist. Wir hören viele gute Botschaften, das geht da rein, manches bleibt drin, anderes geht raus. Dann gehen wir nach Hause und leben so weiter wie bisher. Wo sind die kleinen Gruppen? Und wir hätten es doch so gern, dass es so einfach geht. Wir haben so einen großen Eimer mit 10 Liter ganz tollen Botschaft und die schütten wir dann über so einen Kasten aus, wo 12 Flaschen drin sind. Einmal als Bild für die Gemeinde. Und dann wird eine gute Predigt gehalten und dann schauen wir, aber plötzlich merken wir, in den Flaschen ist ja gar nicht viel drin. Ja, man müsste sich die Mühe machen, mit einem Trichter jede einzelne Flasche zu befüllen. Ihr Leute, das ist Gemeindearbeit. Gemeindearbeit heißt, der Einzelne braucht Zuwendung, braucht Begleitung, braucht Hilfe. Nichts mit einem Eimerprinzip über alle. Natürlich kann man manche Sachen auch mal im Großen machen, nichts dagegen. Aber Wachstum geschieht im Kleinen, dass du ganz persönlich bereit bist. Meine Frau macht gerade Ausbildung zur christlichen Beraterin, die ist mit vielen auch im Gespräch. Das kostet viel Zeit, viel Kraft, für eine Person eine bestimmte Angewohnheit vielleicht loszulassen, überhaupt noch zu entdecken, wo man vielleicht auf einer falschen Spur ist, eine falsche Einstellung zur Wertschätzung hat oder andere Sachen. Das dauert. Machen wir uns nichts vor. Und wenn Menschen aus Dresden heute in die Gemeinde reinkommen und Christen werden, haben die einen Ballast mit sich gebracht. Da braucht es Menschen, die sie einzeln begleiten. Da braucht es nicht nur eine frontale Unterhaltung, so schön sie noch ist. Das dient natürlich auch der Stärkung der Gemeinschaft. Aber wo sind die Leute, die selber das erleben an sich und die anderen das weitergeben? Das ist Wachstum, damit Gottes Erntefest am Ende gelingt. Alles andere produzieren wir viele Blätter. Deswegen überleg dir das mal, wo du da bist. Und einen dritten Gedanken vielleicht noch ganz kurz. Das habe ich hier. Einfach das, was Jesus vielleicht auch gesehen hat, vorhin, was ich in Hebräer gelesen habe. Lass dir die Augen für den Himmel öffnen. Wir sind oft so fixiert auf unseren Alltag, auf die Problemchen in der Gemeinde, in der Familie, drumherum. Jesus hat auf das Ziel geschaut. Deswegen war er bereit, sein Leben zu geben. Deswegen hat er den Vater in sein Leben reinreden lassen. Und am Ende heißt es, ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass sie niemand zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesen Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ein Blick in den Himmel. Noch ein bisschen besser als die Lobpreisband hier. Mit Engel zusammen. Und was merken wir hier? Es ist Gottes Gemeinde. Es ist nicht die Mennonitengemeinde, die Baptistengemeinde, die Freie Gemeinde, die sonstige Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde. Gott gehört am Ende die Ehre aus allen Nationen. Ich habe hier viele Länder drauf. Menschen in ihrer Sprache, in ihrer Form, in ihrem Aussehen werden vor diesem Thron mit den Engeln zusammen Gottlob preisen. Das ist Gottes Erntedankfest. Und dafür darf ich mitmachen. Deswegen dürfen wir hier schon manchmal unsere Befindlichkeiten ein bisschen ablegen. Oh, der lebt ja ganz anders sein Christsein oder die Gemeinde, ob die alles so koscher ist. Sondern schauen, wo ist Jesus im Zentrum? Wo können wir persönlich einfach mitwirken, damit das geschieht? Was wir hier ein bisschen sehen in diesem Bild, einfach gibt es ja keine Live-Bilder noch vom Himmel. Manches denkt man sich aus. Würdig bist du, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen, hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Gott baut in diesen Jahren, in dieser Zeit, seine Gemeinde weltweit. Menschen kommen zum Glauben, auch in Brasilien ganz viele, auch in Asien ganz viele. Weniger sichtbar in der westlichen Welt, in Deutschland, vielleicht in Dresden. Und doch, wenn wir mit Gottes Augen schauen lernen, sehen wir das auch, wo er am Wirken ist. Gott baut seine Gemeinde oft aber so, dass wir es nicht sehen. Wir wünschen uns oft schnelleres Wachstum. Wir würden das Getreidehelmchen gern rausziehen, damit es noch schneller eine Erde kriegt. Aber das geht nicht. Wir können unseren Teil dazu tun, aber Gott wirkt am Ende, dass Menschen in diese Reihe sich mit einscharen. Durch sein Blut hat er das erkauft. Oft wirkt Gott, wo wir gar nicht hinkommen. In der islamischen Welt haben viele Träume von Jesus. Da war kein Missionar da, da war niemand da. Gott selber wirkt und baut seine Gemeinde, da kann ich drauf bauen. In dem Moment, wo wir hier sitzen, ist Gott weltweit unterwegs. Zeitzonen spielen für ihn keine Rolle. Er schläft und schlummert nicht, lesen wir es in seinem Wort. Und er baut die Gemeinde auch hier und da anders, als ich mir das wünsche. Und da muss ich manchmal auch ein bisschen loslassen von meinen Vorstellungen und einfach Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber auch haben. Wir dürfen als Christen in der Zeit zusammenhalten, wenn Jesus im Zentrum ist und dürfen die Formen und die Äußerlichkeiten nicht in den Vordergrund stellen. Zum Schluss, wo bist du in den drei Punkten? Du willst ja, dass das Erntedankfest gelingt. Vielleicht hast du in deinem Garten auch was geerntet. Dann überleg mal, wie könnte das mit Gottes Erntedankfest ausschauen? Was ist mit meinem Leben, wenn es darum geht, Sachen loszulassen, zu säen, mein Leben zu geben? Halte ich an meinen Rechten fest, an meiner Freiheit fest, an meinem Christsein fest, so wie ich das mir wünsche? Oder bin ich bereit, Jesus zu fragen, wo soll ich Dinge loslassen, damit am Ende etwas wird? Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwas opfere, bloß des Opferns willen, sondern wo Jesus mir das sagt. Säen, was sagt das dir heute Morgen? Wachstum. Wo ist der Weingärtner, der in dein Leben reinreden darf und das Blattwerk beschneiden darf, damit mehr Frucht entsteht? Hast du so jemand hier in der Gemeinde oder darüber hinaus? Für wen könntest du jemand sein hier in der Gemeinde? Man kann sich einfach mal zusammen verabreden und statt über irgendwas, über Dynamo Dresden oder sonst was, vielleicht mal zu reden, wie sieht es dir denn aus im Wachstum, im geistlichen Leben? Können wir uns gegenseitig vielleicht helfen sogar? Einander dienen. Das meint das. Wir haben Gaben bekommen, wir haben eine Sicht bekommen und wir dürfen füreinander da sein. Und da sind wir oft sehr schwach in unseren westlichen Gemeinden, weil wir sehr selbstbestimmt und unabhängig gern bleiben wollen. Das ist das Problem. Aber denkt bei all dem nicht, ach, jetzt muss ich wieder was machen. Denkt an Gottes Erntefest. Denkt dran an dieses Bild, auf das Jesus auch am Ende geschaut hat. Du darfst mit dabei sein an diesem Erntefest. Ich möchte einfach Mut machen, Jesus zu fragen, was für dich dran ist. Und ich habe hier einfach noch mal so ein Bild, vielleicht auch für die Gemeinde hier vor Ort. Wir haben in Deutschland manche internationale Gemeinden, wo wirklich das versucht wird, diese Kulturen auch in einer Gemeinde zusammenzubringen. Und ich denke, das ist ein guter Weg. Vielleicht auch das. Und die Mennoniten sind ja Leute, wir haben die kennengelernt nach der Bibelschule Wiedernest, waren wir in der Gegend von Minden, die weltweit auch aktiv sind. Und die vielleicht da einen Blick auch dafür haben könnten, internationale Menschen hier drin. Gottes Erntedankfest ist nicht nur deutsch, es ist global, es ist weltweit. Und da kann man hier in Dresden sicherlich Menschen finden, die diese Botschaft noch brauchen. Ich möchte euch einladen, einfach ganz kurz nochmal mit mir zu beten. Danke, Vater, dass du dieser Weingärtner bist, der das Ganze im Blick hat. Du kennst unser Leben, du weißt, wie wir hier aufgestellt sind, auch heute Morgen, wo wir im Stress sind, vielleicht auch sogar im Gemeindestress, wo wir Dinge irgendwo gerade so weit sehen, wie unser Auge reicht. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Blick auf das Ende zu haben, um was es wirklich geht, um was es dir, Jesus, gegangen ist. Und dass du uns hilfst, loszulassen, dass du uns hilfst, gesät zu werden, dass wir nicht festhalten an diesen Rechten, an diesen Befindlichkeiten, die wir haben, sondern um dir am Ende eine Ernte zu bringen, dass wir uns von dir gebrauchen lassen. Du weißt, was jeden hier bewegt, du kennst die Gemeinde. Ich danke dir jetzt einfach für die neue Zeit, auch mit Rein und seiner Familie. Ich danke dir für Simon und Salia in Südafrika, mit Lucy, für Kersten und Eva mit ihrer Familie in Epstein, dass wir miteinander verbunden sein dürfen auf diesem Weg dahin. Danke, Jesus, dass du uns zusammengebracht hast in deine Familie. Und wir wollen heute feiern, dass du am Ende dieser Zeit Menschen zu dir ziehst aus allen Nationen. Du wirst es tun, wir haben dieses Bild. Gebrauche du uns dabei, Jesus. Amen. Amen.